Wir begrüßen unseren Gast jetzt am Telefon, Rüdiger Happ, der Autor des Kneipenführers Tübingen 2020. Hallo Rüdiger.
Ja, grüß Gott.
Du hast das Buch geschrieben über ein Phänomen, was jetzt gerade überhaupt nicht erreichbar ist. Die Kneipen haben alle zu. Wie geht's dir damit?
Ja, man wartet halt auf das Ende dieses Shutdowns und hofft, dass nicht allzu viele Kneipen daran zugrunde gehen werden. Das ist ja gerade dort ein ziemliches Problem. Viele haben nur Reserven für wenige Wochen. Es wird sich zeigen, wie das ausgehen wird.
Wie oft bist du normalerweise in der Kneipe?
Nein, am Vormittag nicht. Also eher mit meinen Stammtischfreunden vom Stammtisch Unser Huhn, der Tübingen stadtbekannt ist und dem ich mit diesem Buch auch ein Denkmal setzen wollte und mit anderen Leuten auch. Aber die übliche Ausgehzeit ist natürlich abends.
Und wie oft die Woche?
Oh, so 2 bis 3 Mal vielleicht.
Und was kannst du über deinen Konsum sagen? Was trinkst du in der Kneipe?
Meistens Bier, aber es kann auch mal ein Cocktail sein, etwa in der schönen Bar Bartista, die lange Zeit ein Stammlokal von meinen Freunden war und die im Laufe der Zeit so manche Wandlung durchlebt hat.
Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, so ein Buch zu schreiben?
Ja, ein Freund gab mir vor Jahren schon mal den alten Kneipenführer aus den 90er Jahren in die Hand und sagte mir, Rüdi, das solltest du aktualisiert neu herausgeben, dann können wir unsere Kneipentouren als Vorproduktionskosten von der Steuer absetzen. Gesagt, getan, aber so recht hat es nicht funktioniert. Also das Finanzamt wollte nicht ganz einsehen, warum wir manche Kneipen 100-mal testen mussten und andere nur ganz selten.
Hast du es versucht?
Ja, ich habe es versucht und es ging auch zum Teil, aber viel ist dabei nicht rumgekommen.
Aber da kam da so ein offizielles Schreiben zurück?
Ja, ja, doch, das geht schon. Also wenn man da einen Restaurantführer schreibt zum Beispiel, es gibt ja viele Restauranttester, Michelin und so weiter, die können natürlich diese Unkosten geltend machen. Also warum sollten wir das nicht können?
Was hast du da angegeben gehabt?
Ja, Vorproduktionskosten eben für dieses Buch, notwendige Ausgaben.
Und dann mit der genauen Auflistung des Konsums?
Ja, so ungefähr. Ich habe die ganzen Zettel gesammelt.
Ja. Kriegt man in der Kneipe überhaupt Zettel?
Wenn man darum bittet, ja. Und die Sitten haben sich ja in letzter Zeit sind eher etwas strenger geworden. Nicht nur seitdem es diese Bonpflicht in Bäckereien gibt, sondern auch vorher schon. Das war ja schon vorher ein Thema.
Und dann war das kein Problem, die Bonks für die Steuer zu kriegen?
Kein allzu großes Problem, sagen wir mal so.
Und ein bisschen was hat's ja, kannst du es quantifizieren? Wie viel haben sie dir gelten lassen im Finanzamt?
Oh, das ist schwer zu sagen. Das zog sich über mehrere Jahre hinweg und ich kann es jetzt nicht mehr auswendig beziffern.
Ja, wie bist du rangegangen an den Kneipenführer?
Ich hatte zuerst mal den alten und nahm mir vor, dass der neue eher regional gegliedert sein soll, nicht alphabetisch. Das habe ich dann auch gemacht, aber das Vorhaben, vorher Stadtplanskizzen einzufügen, das erwies sich dann doch als zu umständlich. Aber ein Register vorne ist drin und da kann man dann zum Beispiel nachlesen, Bar Asmara hat die Nummer, was weiß ich, 59.
Also es ist alphabetisch vorne aufgelistet.
Alphabetisch und vorne und da sind dann Ziffern genannt, die man im hinteren Teil des Buches wiederfindet.
Und ansonsten, wie hast du es zusammengefasst, örtlich dann?
Örtlich, ja. Zuerst die Altstadt und dann die weiter außen liegenden Bezirke und dann auch die Teilorte.
Und wie würdest du die Kneipenszene in Tübingen insgesamt bewerten?
Ja, es ist schwer dabei, Vergleiche zu anderen Städten zu machen, denn da fehlt mir die Vergleichsgrundlage. Ich weiß nicht, wie es in Hamburg oder Berlin ist. Insgesamt ist es so, dass von den 48.000 Kneipen, die es in Deutschland im Jahre 2000 gab, da waren 2010 nur noch 36.000 übrig. Und wie viele es jetzt nach der Krise sein werden, ist unklar, aber es steht insgesamt nicht zum Besten. Wenn es auch in Tübingen vielleicht etwas besser ist als anderswo, immerhin bin ich auf über 200 Einträge gekommen.
Wow, 200 ja. Einträge, die hast du alle selber getestet?
fast alle. Also schon im alten Kneipenführer, da musste der Autor Hashmi einräumen, dass er nicht alle persönlich besucht hat. Und so war es bei mir auch. Und manchmal blieb es bei einem oder zwei Testbesuchen halt im Laufe von Jahren. Aber die meisten schon.
Wie bist du rangegangen an so einen Testbesuch?
Meistens ganz zwanglos. Wenn ich mich sowieso mit Freunden treffen wollte, sagte ich, probieren wir doch mal diese oder jene Kneipe aus und dann sehen wir weiter. Und die im Laufe von vielen Jahren, auch früher schon, gemachten Erfahrungen, die sind da zwanglos mit eingeflossen. Also ich hatte vor Jahren mal einen SM-Stammtisch und der zog dann um von einem Nährener Lokal in den Herzog Ulrich. Da waren wir dann im Nebenzimmer und haben das also jahrelang getestet, ohne Gedanken an einen späteren Kneipenführer.
Nach welchen Kriterien hast du getestet?
Ja, wenn's eine Bierkneipe ist, dann schaue ich halt mal an, was da für Biere sind. Aber das ist eigentlich sekundär. Wie ist die Atmosphäre? Ist es gemütlich? Kann man auch was essen? Ja, und was ich halt so an Quellen im Netz und anderswo noch finden konnte an Anekdoten und Begebenheiten und was ich so im Laufe der Zeit persönlich erlebt habe, das floss da alles mit ein. Es sollte ja auch ein bisschen was Erzählerisches dabei sein und ein bisschen Humor.
Und hast du auch nachträglich dann Urteile gebildet oder wie ist dein Urteil?
Also qualitative Urteile, da habe ich mich zurückgehalten. Also das und das mögen andere beurteilen. Ich bin kein Michelin-Tester und ich habe mir auch keine Probemenüs geben lassen. Ich habe halt gesagt, aber das und das ist ein gemütlicher Laden und da kann man ganz gut versacken und das ist eine Raucherkneipe und was dann halt noch so an Begebenheiten noch mir dazu einfiel.
Welche persönlichen Erfahrungen und Anekdoten hast du da mit im Tübinger Kneipenleben?
Ja, zum Beispiel, was ich eben geschildert habe, dass ich als Leiter des SM-Stammtisch Tübingen da dann gewechselt bin von einer Nährener Kneipe in den Herzog Ulrich und dass wir dort 3 Jahre lang waren und dass wir als SM-Stammtisch auch mal ins Arsenal gingen, in die Kneipe, wie ins Kino. Und uns ist es vielleicht mit zu verdanken, dass der Spielfilm Secretary, der uns da auf Englisch gezeigt wurde, dass wir den in einem Fragebogen gut bewertet haben und ausdrücklich befürwortet haben, dass der ins Deutsche synchronisiert wird. Solche Begebenheiten.
Was ist dir persönlich auch wichtig an der Kneipe?
Dass es gemütlich ist, dass es nicht zu teuer ist, dass es weder schickimicki ist noch allzu prollig. Ja, und das schreibe ich dann auch so. Und es muss dann natürlich auch eine halbwegs günstige Lage haben. Beim Stammtisch Unser Huhn gilt es zu beachten, dass manche eben mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen und dass dann bestimmte, oder auch zu Fuß, und dass bestimmte Lokale dann eben ausscheiden, weil sie einfach zu weit weg vom Schuss sind.
Das Stichwort Gemütlichkeit, wie definierst du das? Da hat ja auch jeder eine andere Vorstellung. Was ist für dich gemütlich?
Gemütlich kann für mich so eine im altenglischen Stil eingerichtete Kneipe wie die im Erdgeschoss von dem neuen Hotel an der Blauen Brücke. Das sieht wie ein altenglischer Pub aus. Andere finden allerdings, das sei zu sehr schickimicki und bevorzugen den Buhlanger, der mir wiederum ein bisschen zu gedrängt ist. Und im Moment ist er, glaube ich, also der Besitz hat gewechselt. Und wie es unter dem neuen Besitzer seit Jahresbeginn ist, das weiß ich noch gar nicht.
Kneipensterben in Tübingen, ist das auch ein Thema?
Ja, durchaus. Wir haben zwar 200 Einträge, also ich habe 200 Einträge, aber es fällt doch auf, dass manches fehlt, vor allem in den Teilorten. Manches, was der alte Kneipenführer in den 90er Jahren noch auflistete, ist einfach weg. Oder auch Bartista in der Kirchgasse, die ist noch da und das Kellerlokal Asmara gegenüber ist auch noch da, aber die zwei Lokale, die oben drüber waren, die sind einfach verschwunden.
Hast du da was rausgefunden, auch über die Geschichten von den Wirten?
Gelegentlich, also was ich so lesen konnte im Netz und in anderen Quellen, aber das ist das war mir nicht so leicht erschließbar. Wo ich es gerade wusste, also wenn ich zum Beispiel gelesen habe, dass der Wirt X von dem einen Lokal zum anderen wechselt, dann habe ich das mal erwähnt, aber so gut Bescheid wie Hashmi, das Tübinger Original, der Autor des alten Kneipenführers, weiß ich das nicht.
Du kommst ja auch aus Nähren und schreibst über Tübingen. Gab's da irgendwelche Befindlichkeiten? Da kommt ein Reingeschmeckter und schreibt über unsere Kneipen. Gab es so eine Reaktion?
Dass da Leute Ressentiments hatten, ja, ich habe da eigentlich nichts erlebt. Es wurde mir halt immer nur gesagt, dass ich das Subjekt meiner literarischen Ergüsse eben gut kennenlernen sollte. Und das habe ich mir auch zu Herzen genommen. Also es gab wirklich viele Kneipentouren. Und ich sehe das Ganze natürlich schon aus dem Blickwinkel eines Pendlers, nicht eines Berufspendlers. Aber ich fahre dann halt mit dem Auto her und wenn ich dann bemerke, dass Palmer immer mehr Parkplätze wegrationalisiert und dass die Promillegrenze am Steuer immer weiter sinkt, dann vergrößert das mein Wohlbefinden nicht gerade.
Dann kannst du ja gar nicht richtig saufen, wenn du hier...
Ja, manchmal fahre ich auch mit dem Zug hin, also so ist es nicht. Und 0,5 Promille, das ist erfahrungsgemäß, entspricht bei meinem Körpergewicht ungefähr 2,5. Ja.
Das reizt du aus?
Ja, das reizt ich aus.
Und wie wichtig ist der Rausch im Zusammenhang mit Kneipenbesuchen für dich?
Ja gut, also ich sagte eben, dass ich nicht so ungehemmt trinken kann, aber wenn ich manchmal mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreise, dann geht es eben doch. Das gehört irgendwie mit dazu, aber man muss es nicht bis zum Exzess treiben. Also das habe ich an einer Stelle auch geschildert, die exzessive Partywut in der Tübinger Mühlstraße, wo ja einige berichten, dass sie also halb dutzendweise Schnäpse und Biere saufen. Das ist dann, das würde ich auch dann nicht tun, wenn ich zu Fuß käme.
Das Bermuda-Dreieck, das berüchtigte.
Ja.
Wir haben es gerade vorhin schon von den Wirten gehabt. So, kannst du da ein Idealbeispiel auch geben oder wie wünschst du dir einen Wirt?
Ja, das Idealbeispiel war zum Beispiel Dieter Eckert, der Wirt des Café Nass, jetziges Bautista. Der war ein hervorragender ein hervorragender Barmann. Allerdings so im persönlichen Umgang war er eher spröde, aber das hat mich und meine Freundin nicht gestört, andere schon. Er muss nicht unbedingt rumorig und gemütlich sein, aber er kann es auch sein, wie zum Beispiel Ahmed, der letzte Wirt der Parkgaststätte, bevor sie ihren Namen wechselte. Das war ein gemütlicher Typ und mit dem konnte jeder gut auskommen. Es war sogar so, dass der Stammtisch Unser Huhn es sich zur Regel machte, immer mit dem Wirt Ahmed von einer Kneipe zur anderen zu wechseln. Und ganz unglücklich war, als der mal ein paar Jahre lang nach Göppingen ging. Aber dann kam er ja wieder.
Ja, was sind noch Qualitäten, die ein Wirt noch braucht? Er wird ja gerne auch als Psychologe missbraucht.
Ja, also das wäre bei diesem spröden Dieter Eckert nicht so gewesen. Der hielt sich seine Gäste psychisch eher vom Leib, ohne unfreundlich zu sein. Der Wirt Ahmed, mit dem konnte man über alles reden. Und der hatte auch physische Qualitäten. Also wenn jemand rumpöbelte, dann konnte der auch zurückpöbeln. Das war gerade in der Parkgaststätte, die man am Schluss hätte nennen können, eine Kneipe zum süffigen Hektoliter. Das war nicht ohne Belang.
Was war da? Was ging da ab?
Ja gut, das war am Anfang eine gut bürgerliche Gaststätte. 1961 bei der Eröffnung jubelte das Tagblatt eine piekfeine Angelegenheit. Und später war es dann eher eine Suff- und Bierkneipe, aber trotzdem nicht unangenehm. Ein Rezensent sprach im Internet davon, dass manche Leute Bedenken hätten wegen Bahnhofsnähe und Gesocks, aber diese Bedenken seien unbegründet. Das fand ich auch, ja.
Und wer hat es zum flüssigen Hektoliter sich ausgedacht?
Das habe ich mir vorhin ausgedacht. Das hätte man ruhig so nennen können, aber das wäre natürlich etwas despektierlich gewesen.
Da gibt es ja einen ganz besonderen Bezug zur Parkgaststätte und die ziert ja auch das Cover des Kneipenführers.
Ja, genau. Wobei sie da Papstgaststätte heißt. Also es ist den Experten vom Stammtisch Unser Huhn gelungen herauszufinden, dass Josef Ratzinger in seiner Tübinger Professorenzeit des Öfteren in der Papstgaststätte Zuflucht fand vor dem 68er Zeitgeist. Und deswegen sollte man sie auch Papstgaststätte nennen. Und wir vom Stammtisch haben versucht, die Papstgaststätte als exterritoriales Besitztum des Vatikans unter päpstlichen Schutz zu stellen, wenn nicht gar unter himmlischen Schutz. Das hat aber leider nichts genutzt.
Wieso?
Weil Palmer und seine Leute und der ganze Gemeinderat von Tübingen sich nicht von ihren Abriss- und Umbauplänen abbringen ließen.
Die wird dieses Jahr das zeitliche segnen, ja?
Der Abriss ist fest beschlossene Sache, wobei sie im Moment gar nicht mehr leer steht. Da hat Asli Küçük, die frühere Wirtin, die hat da irgendwie eine Verteilstelle für Lebensmittel eingerichtet. Ich konnte es nicht so ganz durchschauen. Sie berichtet darüber auf ihrer Facebook-Seite. Aber im September sollen die Abrissbagger kommen.
Und dann ist es vorbei mit der...
Dann ist es leider vorbei, ja.
Gibt es da noch irgendwelche feierlichen Maßnahmen?
Ja gut, wir werden wahrscheinlich eine würdige Abschiedsfeier machen. Vielleicht wird auch der Papst vorbeischauen, das ist noch nicht ganz klar. Aber auf jeden Fall wird es da noch eine Aktion geben.
Gab es damals auch eine offizielle Umbenennungsfeier?
Ja, richtig, das war 2009. Da kam der päpstliche Nuntius zu Besuch und segnete vom Dach aus alle, die guten Willens waren, und verfluchte und exkommunizierte alle, die bösen Willens waren. Und das war dann eine feierliche Aktion, die auch vom Lokalfernsehen so berichtet wurde. Und die Wüste Welle hat damals auch berichtet.
Was gab es da zu trinken dann? Weihwasser?
Alles Mögliche. Es gab auch das eine oder andere spontane Wunder.
Ich erinnere mich noch auch an den Williamson Christ.
Ja, genau. Ja.
Sehr lecker.
Williamson-Kreis, genau. Ja.
Für den besonders Konservativen.
Richtig, ja.
Du hast hier jetzt einige Beispiele für uns am Start. Welche Kneipe willst du uns vortragen?
Ja, vorher hatte ich es schon erwähnt. Nummer 156, Herzog Ulrich. Ulrichstraße 11, Öffnungszeiten, Telefon-Website. Die Eröffnung eines Speiselokals beehren wir uns ergebenst anzuzeigen. Dieser gerahmte Zeitungsausschnitt von 1903 hing vor Jahren im Herzog Ulrich, die Gründungsurkunde sozusagen. Damals war hier der Stadtrand. Heute befindet er sich einen Kilometer weiter südwärts. Im Nebenzimmer traf sich 1999 bis 2001 einmal monatlich der von mir 1997 gegründete SM-Stammtisch Tübingen. Dann war der Billardtisch mit einer Platte abgedeckt für Speisen und Getränke und die Deckenlampe tief herabgezogen. Fehlen nur noch die Herren in den Borsalinos und Nadelstreifen, meinte einer. Im Laufe der Jahrzehnte wechselten die Pächter. Ein Pächterpaar arbeitete, laut Tagblatt, sogar insgeheim für die DDR-Stasi, aber aus dem provinziellen Tübingen gab es so wenig zu berichten, dass die Zusammenarbeit bald wieder einschlief. Vielleicht hätten die Forschungsinstitute der Uni was hergegeben, aber dann hätte man wohl besser den dortigen Hausmeister oder einen Prof angeworben, nicht einen Kneipenwirt. Deutsche, schwäbische und internationale Küche.
Herzog Ulrich in der Tübinger Südstadt, so ist, glaube ich, da auch das Gebiet ausgewiesen. Südlich der Bahngleise, Südstadt, genau, heißt es da. Wo gab's? Klar, gibt's am meisten in der Altstadt, ne?
Ja.
Und wo unterscheidest du oder wie unterscheidest du oder eigentlich gar nicht zwischen Kneipe und Restaurant?
Gar nicht. Das schreibe ich dann im Text, dass es halt eine Bierkneipe ist oder ein gepflegtes Restaurant. Das wird dann aus dem Text ersichtlich.
Und war dir nicht wichtig, da eine Grenze zu ziehen?
Nein, das ist schwer abzugrenzen. Also was ich rausgelassen habe, waren die Schnellimbisse. Mit einer Ausnahme, dem X. Da wollten unbedingt alle, dass das reinkommt. Ich sagte, na gut, meinetwegen. Aber das hätte sonst zu weit geführt, wenn man jeden Schnellimbiss auch noch mit da hineinnimmt.
Stattdessen gibt es Restaurants, auch edlere und auch die normalen Bierkneipen.
Genau, ja.
Hast du noch eins für uns?
Ja, jetzt machen wir gleich weiter mit Nummer 157. Und das war die Loretto-Gaststätte. Katharinenstraße 22, Öffnungszeiten, Telefon, Website. Inhaber, Freundeskreis Mensch e.V. In der inklusiven Gaststätte Loretto arbeiten Behinderte mit Nichtbehinderten zusammen. Gut bürgerliche deutsche und internationale Küche. Ich bin etwa zweimal dort im Jahr zu Gast, nämlich dann, wenn der Volkshochschul-Stepptanzkurs den Semesterabschluss mit einem gemütlichen Beisammensein feiert. Ab und zu ergibt sich sogar ein deutlicher Mehrwert. Auf dem Männerklo, dort sah ich um 2005 ein Bild eines Erotikfotografen, das mir gefiel. Und fertig war die Idee zum Cover von Arne Hoffmanns Sex für Fortgeschrittene, meines Bestsellers. Über 40.000 Gesamtauflage, zeitweise auf Platz 5 bei Amazon.de. Bis er von Amazon künstlich entfernt wurde, abgesägt. Er erholte sich nie mehr vollständig. Als er zuvor auf Platz 20 gestanden hatte, hatte mir sein Autor geschrieben, weiter nach oben geht wohl nicht. Vor uns liegen 4-mal Harry Potter und 3-mal Harpe Kerkeling. Ich bin dann mal weg. Den Papst müssten wir auch noch aus dem Weg räumen, nämlich Ratzingers Jesusbuch. Es meldete sich sogar mal eine Studentin, die für ihre Examensarbeit den Zusammenhang zwischen Buchcover und Bucherfolg ergründen wollte. Aber ich fürchte, wie viel man vom Bucherfolg dem Cover geschuldet war und wie viel dem Inhalt, wird wohl immer ein Geheimnis bleiben. Schwäbische und deutsche, internationale und mediterrane Küche. Und jetzt noch dazu ein kleines Witzchen. Ein Pärchen im Auto, er auf dem Fahrersitz, parkt irgendwo am Stadt- und Straßenrand. Das Autoradio läuft weiter, aber er fummelt jetzt an Knien und Schenkeln der Beifahrerin statt an Schaltknüppel und Lenkrad. Aus dem Radio tönt eine Reklame für eine Spielhalle. Schlagartig straffen sich die zwei Autoinsassen, setzen sich auf, der Rock wird glatt gestrichen. Da fahren wir jetzt hin. Was ist schon Sex gegen die Verlockung in einer Spielhalle? Das war eine Tübinger Kinoreklame der 80er oder 90er Jahre.
Hast du selber gesehen? Und
dann, ja, im Kino gesehen, ja.
Und jetzt aufgegriffen. Und solche Episoden gibt es immer wieder am Ende
immer wieder, ja.
Und da hast du die gesammelt oder nach welchen Kriterien wo eingebaut? Warum steht die jetzt gerade beim Loretto?
Das war ziemlicher Zufall. Aber manchmal gibt es auch einen sachlichen Bezug. Das kann ich jetzt kein Beispiel nennen, aber die gesammelten Anekdoten habe ich halt mal zusammengetragen und hier und da verstreut. Im alten Kneipenführer war das übrigens auch so. Da hatten die Anekdoten auch nicht immer einen erkennbaren Bezug zur Kneipe, die daneben stand.
Stilistisch, wie würdest du dich einordnen? Was ist deine Stärke beim Schreiben?
Ja, so einen Ratgeber habe ich bisher noch nie geschrieben. Meistens sind es Kurzgeschichten oder Novellen. Und da gelten andere Kriterien. Ich habe mich hier bemüht, möglichst unterhaltsam zu schreiben und trotzdem die Fakten ordentlich zu notieren.
Und vom, was, wenn du sonst schreibst, was machst du da?
Ja, mein Verlag heißt Martha Pfahl Verlag und wie der Name schon andeutet, handelt es sich um SM-Erotika und das meiste schreibe ich natürlich nicht selber, aber die eine oder andere Story schon und sie muss dann eben den üblichen Kriterien genügen, also erstens mal sowieso literarisch ordentlich geschrieben sein und zweitens eben die Geilheit der Leser ansprechen.
Und was spricht der was wünschst du dir, was soll der Kneipenführer bei den Leserinnen und Lesern ansprechen?
Amüsement, Unterhaltung, Information, man soll ihn einfach gerne lesen und dabei ein bisschen Spaß haben.
Was gab es bisher schon für Reaktionen? Er ist schon jetzt gerade erschienen, ja?
Bei Amazon ist er am 22. Februar erschienen und ich habe ihn natürlich auch x Bekannten gegeben und die meisten waren ganz angetan.
Wie schwierig ist es jetzt gerade in dieser Zeit, einen Verlag am Laufen zu halten oder ein Buch auch zu promoten?
Tja, also was die Corona-Krise anbelangt, so kann ich noch keine genauen Auskünfte geben. Allgemein ist es für Printprodukte schlechter als früher. Also es hat einen Wechsel gegeben hin zum E-Book. Und da kann man Glück haben oder auch nicht. Es geht so.
Und deine, das Buch, der Kneipenführer, ist auch als E-Book verfügbar?
Noch nicht, also, aber es wird im Laufe des Sommers werde ich auch eine E-Book-Fassung herausgeben.
Und dann wird der, und jetzt gerade ist der Kneipenführer wo zu kriegen, außer erstens, beim Multi?
Also erstens bei mir direkt im Verlag und bei Amazon.de und anderen Online-Diensten. Ja, also in den Buchhandlungen ist er noch nicht präsent, kann er auch gar nicht sein, aber wäre auch sonst erst angelaufen und das wird eben noch ein bisschen dauern.
Und der kostet?
14,99.
14,99 für den Kneipenführer Tübingen 2020. Das sind wirklich auch, du warst noch dieses Jahr schon noch in der Recherche, also die Drucklegung ist wirklich ganz nagelneu, ja?
Ja, richtig, ja. Die letzten Nachrichten sind so vom Januar. Ne?
Und da ändert sich ja immer wieder was, ja?
Ja, immer wieder was. Das merkt man auch beim alten Kneipenführer, kaum erschienen, da ändert sich schon das eine oder andere.
Du hast aber auch bewusst Kneipen aufgeführt, die es schon gar nicht mehr gibt.
Das stimmt, aus nostalgischen Gründen. Etwa die Papstgaststätte, die natürlich für den Stammtisch Unser Huhn eine ganz besondere Bedeutung hat. Aber auch zum Beispiel La Bohème in der Nauklerstraße. Das war eine gemütliche Bierkneipe, in der ich ab und zu mal ganz gerne war. Und das diente mir zum Vehikel, um zu erklären, woher der Ausdruck Bohème für das Künstlervölkchen kommt. Nämlich daher, dass im 19. Jahrhundert aus Böhmen französisch La Bohème stammende Zigeuner im Schaustellergewerbe und im Theatergewerbe stark vertreten waren. Und das ging dann im Französischen in einen Roman ein und in Puccinis La Bohème.
Aber die Schaustellergewerbe wird man ja jetzt nicht dem Künstler- und Kulturvolk zuordnen, oder?
Ja doch, also es sind schauspielerische Darbietungen, das würde ich schon im weitesten Sinne unter Theater, Kunst und Kultur subsumieren. Jedenfalls ist das der Ursprung des Wortes La Bohème für das Künstlervölkchen.
Und das ist hier im Kapitel über La Bohème, die verblichene Kneipe, genau, aufgeführt.
Okay. So ist es, ja.
Kriegen wir noch ein Beispiel?
Ja, können wir machen. Muss ich jetzt erstmal einen Moment schauen. Ja, nehmen wir doch gleich das Arsenal, Kino und Kneipe, Hintere Grabenstraße 20, Öffnungszeiten, Telefon, Website, Inhaber Stefan Paul. 1974 wurde das Arsenal, das wohl älteste aller Programmkinos in Baden-Württemberg, von dem Filmemacher Stefan Paul gegründet. Seit 1975 gibt es auch einen Filmverleih. Der Name Arsenal wurde nur gewählt, um in alphabetischen Auflistungen möglichst weit vorne bzw. oben zu stehen. 1984 übernahm Paul laut Stuttgarter Zeitung auch das Atelier. 2018 fiel das Arsenalhaus aus den 1920er Jahren an eine Erbengemeinschaft, die es vielleicht verkaufen wird, zumal es, besonders die Wohnungen über dem Kino, sanierungsbedürftig sei. Ob in einem Neubau wieder das Kino Platz fände, ist ungewiss. Das Schicksal des Arsenals steht auf der Kippe. Man betritt zunächst die Kneipe und kauft die Kinokarten am Tresen. Für Filme abseits des Mainstreams hatte das Arsenal immer ein Herz. So zum Beispiel für eine Kollektion von Fetisch- und SM-Kurzfilmen, die um 2000 den ganzen SM-Stammtisch Tübingen in dieses Kino lockte, ebenso wie wenig später die englische Originalfassung des SM-Spielfilms Secretary. Dabei wurden wir gerade bei diesem Film auf die Folter gespannt. Beim ersten Vorführtermin trat Minuten vor Beginn der Vorführer auf die Bühne vor die Leinwand und sagte, Moment, ich muss jetzt hier mal umblättern. Es tue ihm leid, aber wahrscheinlich habe der Chef die Kassette mit dem Secretary-Film zu einem Filmfestival in die Schweiz mitgenommen. Wir bekamen stattdessen einen Spielfilm über das Schicksal australischer Ureinwohner in den 30er Jahren zu sehen. Einige Wochen später war es dann endlich soweit und wir sorgten mit unserem abschließenden begeisterten Votum Fragebogen, soll der Film deutsch synchronisiert werden, mit dafür, dass es heute überhaupt eine deutsche Fassung dieses Films gibt. Tagblatt 2.10.19. Das Haus ist an kulturinteressierte Tübinger verkauft. Der Fortbestand des Kinos ist gesichert. Nachtrag 31.01.20. Nicht mehr. Die neuen Eigner kriegen kalte Füße angesichts explodierender Sanierungskosten.
So viel zum Arsenal, und da wird man ja auch sehen, wie es weitergeht mit Kino und Kneipe. Auf dem Titel steht auch Stammtisch Unser Huhn. Du hast am Anfang gesagt, du wolltest dem Stammtisch ein Denkmal setzen. Was verbindet dich mit dem? Oder was heißt da ein Denkmal in Buchform?
Also der Stammtisch hat einige Bücher schon publiziert, darunter das Vielleicht-Bierbuch, das auf Walter Jens gemünzt war, weil der einmal behauptet hatte, er habe in seinem ganzen Leben vielleicht ein Bier getrunken. Das musste man natürlich ein bisschen ausschlachten. Die ganzen Aktionen des Stammtisches Unser Huhn spielen in der Altstadt von Tübingen sich ab und sind immer in reger Verbindung mit diversen Kneipen gewesen. Ich kam im Jahre 2006, stieß ich zu diesem Stammtisch, nachdem ein Mitglied, Lokaljournalist beim Tübinger Tagblatt, mich interviewt hatte in meiner Eigenschaft als SM-Verleger. Und da sagte ich, könnte ich vielleicht mal zu eurem Stammtisch mit dazustoßen. Ja, wunderbar. Aktion Nummer 1, die geplant war, ein Protest gegen die Sperrung des kleinen Schlossbergtunnels für Mofas. In Tübingen macht blau, wollten wir sagen, und demonstrativ mit Zweitakt-Mofas da durchdüsen. Aber es wurde leider nichts draus. Also irgendwie hatten die meisten Leute kalte Füße bei dieser Aktion und es blieb leider beim Plan. Ja.
Stammtisch Unser Huhn, ein Satire-Stammtisch?
Ein Satire-Literaten- und Journalisten-Stammtisch. Im Moment ist es leider so, dass etliche einst profilierte Mitglieder weggezogen sind. Einer ist gestorben. Also man kann wohl schon sagen, dass sich der Stammtisch Unser Huhn im Spätherbst seines Lebens befindet. Wahrscheinlich macht er es nicht mehr allzu lange, aber Totgesagte leben bekanntlich länger. Man kann es nie genau wissen, aber ich wollte ihm rechtzeitig nochmal ein Denkmal setzen, bevor vielleicht alles in den Abgrund geht.
Und ein Stammtisch kann jetzt ja eh nicht stattfinden.
Momentan. Ja, im Moment ist es so, ich treffe mich mit einem und per Skype werden dann ein halbes Dutzend Leute zugeschaltet. Wir prosten uns dann bildschirmlich zu, sozusagen.
Habt ihr schon gemacht, echt?
Ja, haben wir gemacht. Gerade letzten Dienstag.
Und funktioniert?
Bis jetzt hat es funktioniert, ja. Solange die Technik geht, ist man auch noch nicht ganz verloren.
Und zwei Personen trinken noch gemeinsam und die anderen?
Ja, die anderen, die trinken auch, aber eben nicht mit uns zusammen, sozusagen.
Wir haben noch ein Beispiel von Rüdiger Happ aus dem Kneipenführer Tübingen. Was hast du ausgewählt?
Nummer 190, Café Ginger und Fred. Im Hof Strüdle 1, das liegt nun ganz am Rande von Frohendorf. Fred Astaire und Ginger Rogers sind natürlich gemeint, die berühmten Tänzer mit den Metallplättchen an der Sohle. Das Café gehört zur benachbarten Rainbow Dance Factory, in der die gebürtige Südafrikanerin Hazel Kurik Step-Tanz unterrichtet. Das Café überschreitet nicht die Größe eines geräumigen Wohnzimmers und am runden Esstisch mit jeweils 4 Oma-Möbel, Polsterstühlen, an jedem Tisch andere, aber am jeweiligen Tisch meist die gleichen, finden maximal 20 bis 30 Gäste Platz. Am Nordrand Pfrohndorfs gelegen und von der Durchgangsstraße Pfrohndorf-Dettenhausen über einen Abzweig problemlos erreichbar. Und nur noch Nummer 111, Esperanto, Wilhelmstraße 66. Schon wieder eine ehemalige Tankstelle. Die waren früher viel häufiger als heute. 1 Kilometer vom Schimpfeck entfernt. Danach ein Lokal unter verschiedenen Namen. Sanremo, Don Pepino, Cantinella, Mocca, Vertigo und jetzt eben Esperanto. Griechischer Wirt. Cocktails, Shisha-Pfeifen, alles. Nur keine Kopftuchmädchen. Die seien als Gäste gekommen oder wollten gar jobben. Mit der Familie sei alles kein Problem. Und dann war es eben doch ein Problem. Zornige Väter, Brüder, Onkel etc. hätten ihn, den Wirt, bedroht. Ich zünd dein Lokal an, ich stech dich ab. Und nun hätten Kopftuchmädchen generell Lokalverbot. Und der Wirt eine Klage wegen Diskriminierung am Hals. Das Tagblatt berichtete. Wie es ausging, weiß ich nicht.
Ganz schön harte Story hier auch, ja. Ne? Was so abgehen kann in Kneipen. Welches sind deine Favoriten? neben der Parkgaststätte, Papstgaststätte?
Ja, die ist, hat ja nun nur noch historischen Wert. Ja, das, das Urban Pub in der Erdgeschoss des, des Ibis-Hotels, da gehe ich gerne hin. Die Bahnhofsgaststätte aus praktischen Gründen, weil da halt die meisten Freunde am leichtesten hinkommen. Und sonst habe ich eigentlich im Moment keine besonderen Favoriten. Das entwickelt sich so von Zeit zu Zeit. Im Sommer geht man natürlich mal in den Neckarmüller Biergarten, das ist klar. Aber sonst gibt es gerade keine besonderen Favoriten.
Welche Milieus und ja, welche quasi Stammgäste kann man so auch in verschiedenen Kneipen beobachten?
Tja, also im Bartista, dem früheren Café Nass, da war es eher ein studentisches Milieu, auch in der Bahnhofsgaststätte. Und in der alten Parkgaststätte war es eher ein unstudentisches, man kann sagen, leicht prolliges Milieu, abgesehen vom Stammtisch und Sahun natürlich. Da im Ibis-Hotel, da wiederum kann man eine gepflegte, businessorientierte Klientel beobachten. Weshalb es manchem auch ein bisschen zu gepflegt, zu schickimicki ist. Aber das ist Geschmackssache.
Was sagt eine Kneipenszene über eine Stadt aus insgesamt?
Ja, die Lebendigkeit. Es wird wohl kein Zufall sein, dass Berlin die einzige Stadt war, wo die Zahl der Kneipen sich von 2000 bis 2010 angeblich verdoppelt hat, während sie anderswo zurückging. Also das ist schon die Partyhauptstadt der Republik, nicht nur die politische Hauptstadt. Dass Universitätsstädte eine besondere Kneipenaffinität und Dichte haben, ist auch klar. Und andererseits ist es auch so, dass eben auf den Dörfern oft das Leben verödet. Der Laden ist weg, die Kneipe ist weg. Einer unserer Stammtischfreunde sagte auch, er leitet gelegentlich Wanderungen mit dem Schwäbischen Albverein. Und es werde zu einem zunehmenden Problem, am Ende der Wanderung in dem Dorf, wo man dann ankommt, noch eine Kneipe, eine Möglichkeit zum Einkehren zu finden. Das gibt's nämlich öfter gar nicht mehr.
Und dann wird's weniger und man verliert wieder auch ein Stück Kulturgeschichte, oder?
Ja, so ist es, genau. Ja. Das Weilheimer Kneiple zum Beispiel, was jetzt auch ein schönes Beispiel wäre, schon um 1800 von Kurstudenten gegründet, weil es außerhalb der Jurisdiktion von Tübingen war. Es hatte seine berühmten Zeiten, aber gerade in Weilheim sind zwei oder drei Kneipen eingegangen.
Und aus der Geschichte, wie hast du da was rausgefunden? Wie haben die Leute vor 500 Jahren, vor 200 Jahren hier die Kneipenkultur
erlebt? Ja, da bin ich überfragt. Also ich weiß zwar, dass das Sudhaus, also das Waldhörnle, in der Napoleonzeit angefangen hat und das eben erwähnte Weilheimer Kneiple auch. Und der Buhlanger ist natürlich auch uralt. Da haben ja schon Schelling, Hegel, Hölderlin sich selber die Birne vollgesoffen, wie manche sagten. Aber nähere Aussagen kann ich dazu nicht machen, tut mir leid.
Und wie verträgt sich eben Hochkultur und Kneipenkultur miteinander? Der Geist der Wissenschaft und der Geist des Weines?
Das ist schwer zu sagen. Also es sind ja auch unterschiedliche Milieus. Das akademische, das heißt studentische und professorale Milieu ist ein anderes als das von Bauernkneipen das ist ja auch gerade bei den Gorgenwitzen in Tübingen überdeutlich, dass das eben zwei getrennte Milieus sind, die manchmal auch Reibungsflächen haben und weniger ein Miteinander. Die Milieus laufen wahrscheinlich getrennt ab. In der einen Kneipe die, in der anderen Kneipe jene.
Gibt es auch Rivalitäten zwischen Kneipen so und Besucherinnen und Wirten? Hast du da was erlebt?
Ja gut, dass ein Wirt manchmal etwas rabiater sein muss, um Ordnung herzustellen. Etwa Wirt Ahmed in der Parkgaststätte, das kommt wohl immer wieder mal vor. Ansonsten ist mir davon nichts bekannt.
Was glaubst du, wann machen die Kneipen wieder auf?
Ja, ich hoffe mal, dass es nach Ostern zu Ende geht mit dem Shutdown. Das ist sonst eine sehr trübselige Situation.
Und wie werden die Leute reagieren? Gehen die dann, vertragen die dann alle nichts mehr oder gehen sie, überrennen sie die Kneipen?
Ja, wahrscheinlich werden sie verstärkt gehen, aber dass sie nichts mehr vertragen, das glaube ich kaum, denn man kann ja auch zu Hause trinken.
Und so kneipentechnisch, welche wirst du als Erste wieder anlaufen?
Tja, wahrscheinlich die, wo sich auch die anderen Hühner treffen, eben die Hauptbahnhofsgaststätte.
Und wirst du irgendwas jetzt mitnehmen aus dieser Krise, aus dem Shutdown? Wirst du dann vielleicht auch eher respektvoller sein, was größere Menschenansammlungen in Kneipen angeht? Kann sich da was verändern?
Das glaube ich eher nicht. Also wenn diese aktuelle Infektionsgefahr nicht wäre, dann wäre doch alles wieder wie früher, nehme ich mal an. Ich glaube nicht, dass sich da was Wesentliches ändern wird.
Wenn man aktuell nicht in Kneipen gehen kann, dann kann man von Kneipen lesen, die es in Tübingen gibt und gegeben hat und hoffentlich auch noch lange geben wird. Tübinger Kneipenführer Tübingen 2020 von Rüdiger Happ und dem Stammtisch Unser Huhn zu beziehen über den Multi, den wir hier jetzt nicht nochmal nennen, aber ihr wisst es ja, und auch direkt beim Martha Pfahl Verlag Rüdiger Happ. Am liebsten per Mail oder?
Ja, können Sie per Mail bestellen. Ja.
MarthaPfahl_Verlag@gmx.de. Da gibt's den Kneipenführer Tübingen 2020.